Viele Christen wissen, dass Gott sie erlöst hat, aber warum bleibt ihr Alltag oft so unverändert? Zwischen biblischen Verheißungen und gelebter Wirklichkeit scheint eine Lücke zu liegen. Die Schrift zeigt jedoch, dass Gottes Ziel weit über Vergebung und ein zukünftiges Himmelreich hinausgeht. Er will sich selbst als Leben in uns hineinarbeiten, damit sein Sohn nicht nur in unserem Geist wohnt, sondern Schritt für Schritt unsere Gedanken, Gefühle und Entscheidungen durchdringt und widerspiegelt. Gottes grundlegender Plan, sein Leben in uns als sein Ausdruck. Wenn man die Bibel vom ersten bis zum letzten Buch liest, fällt auf, dass Gott sich nicht mit einzelnen Taten zufrieden gibt. Er schafft, ruft, erlöst, führt, aber all diese Handlungen dienen einem tieferen Ziel, er sucht einen Ausdruck seiner selbst in Menschen. Schon in 1. Mose tritt er nicht nur als allmächtiger Schöpfer auf, sondern als einer, der Gemeinschaft sucht, der im Garten wandelt, der mit Abraham, Isaak und Jakob lebt. Diese Menschen sollten nicht nur Befehle empfangen, sondern Träger seiner Gegenwart sein. In ihnen zeichnet Gott gleichsam erste Linien dessen, was er im neuen Bund vollendet, ein Volk, in dem er wohnt und durch das er sichtbar wird. Darauf weist auch das Wort hin, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Nicht ein äußerer Kodex steht im Mittelpunkt, sondern Gottes eigenes Wesen, das in das Innere des Menschen gelegt wird. Der grundlegende und zentrale Gedanke der Bibel ist, dass Gott sich selbst in uns hineinwirken will, um uns zu seinem lebendigen Ausdruck zu machen. Gott möchte sich selbst in sein auserwähltes Volk hineinwirken, damit es aus ihm geboren wird, ihn als sein Leben hat und so zu seinem Ausdruck wird. Das ist Gottes Wunsch und Vorsatz. Im Neuen Testament wird dieses innere Ziel Gottes besonders klar. Johannes fasst das Evangelium so zusammen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einziggeborenen Sohn hingab, damit jeder, der in ihn hineinglaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ewiges Leben ist hier nicht nur die Dauer des Lebens nach dem Tod, sondern das Leben, das der Sohn in sich trägt, Gottes eigenes Leben, das sich uns schenkt. Doch dieses Leben bleibt nicht als anonyme Kraft neben uns stehen, der einziggeborene Sohn, der von Ewigkeit her beim Vater ist, kommt im Fleisch, geht durch Kreuz und Auferstehung und wird in der Auferstehung zum Erstgeborenen unter vielen Brüdern. So sagt Paulus, weil er die, die er vorher erkannt hat, auch vorherbestimmt hat, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu sein, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Gottes Blick richtet sich also nicht nur auf Vergebung, sondern auf Gleichgestaltung, Menschen, die demselben Vater gehören, dasselbe Leben tragen und denselben Charakter widerspiegeln. Diese Linie zieht sich durch die ganze göttliche Offenbarung, Gott bleibt nicht auf Distanz, er bleibt nicht der ferne Richter, der nur vergibt, wenn ein Preis bezahlt ist. Erlösung ist entscheidend, aber sie ist Weg und Tür, nicht das Ende des Weges. Durch das Blut Christi werden Schuld und Trennung beseitigt, damit der Weg frei wird, dass Gott selbst in sein auserwähltes Volk hineinkommt. Es geht darum, dass Gott sich selbst in Menschen hineinwirkt, nicht nur Ideen, Lehren oder Impulse, sondern seine eigene Person durch den Geist. Wo dieses Leben Raum findet, beginnt es, uns von innen her umzugestalten, unsere Sicht der Dinge, unsere Maßstäbe, unsere Reaktionen, unsere Art zu lieben und zu leiden. Schritt für Schritt wird das Bild des Sohnes in uns konturiert, und wir werden zu einem lebendigen Spiegel seines Wesens in einer Welt, die ihn nicht kennt. Wer dieses Ziel Gottes sieht, kann sein eigenes Leben anders deuten. Vieles, was äußerlich zufällig oder schwer erscheint, gewinnt einen neuen Rahmen. Gott arbeitet nicht an unserer äußeren Biografie, sondern an unserem inneren Wesen. Er ist nicht in erster Linie daran interessiert, dass wir religiös erfolgreich oder moralisch tadellos erscheinen, sondern dass Christus Gestalt in uns gewinnt. Die große Ermutigung liegt darin, dass dieses Ziel nicht auf unserer Anstrengung beruht, sondern auf Gottes festem Vorsatz. Er hat vorherbestimmt, gleich zu gestalten, er hat seinen Sohn gegeben, er legt sein Gesetz in unser Inneres. Wer sich diesem Wirken öffnet, darf inmitten von Alltag, Schwäche und Begrenzung damit rechnen, Gott verliert seine Absicht nicht. Sein Plan ist, dass sein Leben sich in uns ausbreitet, bis unser Denken, Fühlen und Handeln ein leiser, aber wirklicher Ausdruck seines Sohnes wird. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einziggeborenen Sohn hingab, damit jeder, der in ihn hineinglaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gottes grundlegender Plan mit dir ist größer als Vergebung und religiöser Fortschritt. Er will sein eigenes Leben in deine innersten Schichten hineinlegen, damit Christus als Erstgeborener unter vielen Brüdern in dir Gestalt gewinnt und du zu einem lebendigen Ausdruck seines Wesens wirst, mitten in der Normalität deines Alltags. Diese Perspektive darf deine Sicht auf Umstände, auf Erfolg und auf Versagen verändern. Über allem steht Gottes ruhiger, unbeirrbarer Vorsatz, dich dem Bild seines Sohnes gleich zu gestalten. Der Sohn Gottes in unserem Geist und das Bedürfnis der Ausbreitung. Das Evangelium berichtet nicht nur von einem Werk, das Christus für uns getan hat, sondern von einer tiefen Bewegung Gottes in uns hinein. Wenn ein Mensch an den Herrn Jesus glaubt, geschieht mehr, als dass ein himmlisches Register berichtigt wird. Die Schrift spricht davon, dass eine Person einzieht. Paulus schließt einen persönlichen Brief mit den Worten: Der Herr sei mit deinem Geist. Die Gnade sei mit euch. Er verweist nicht auf eine entfernte Hilfe, sondern auf eine Gegenwart im innersten Bereich des Menschen, im Geist. Dort, in diesem unsichtbaren, aber realen Zentrum, wohnt der Sohn Gottes als Leben. Er gibt nicht etwas von sich, er gibt sich selbst und verbindet sich mit dem menschlichen Geist, so dass Paulus an anderer Stelle sagen kann: Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist. In dem Augenblick, als wir an ihn glaubten, kam der Sohn Gottes in uns hinein. Das bedeutet nicht, dass er uns etwas gab, sondern dass er selbst in uns hineinkam. Wir müssen den Gedanken verwerfen, dass Gott uns, als wir an den Herrn Jesus Christus glaubten, sein Leben gab. Dieses Verständnis ist falsch. Es war nicht so, dass wir an den Herrn Jesus glaubten und Gott im Himmel uns etwas gab und es in uns hineinlegte. Nein, wir glaubten an den Herrn Jesus, und der Sohn Gottes, eben Gott selbst, kam als Leben in uns hinein. Dieser innewohnende Christus ist in seinem Wesen vollständig. In ihm fehlt nichts, was zum göttlichen Leben gehört. Dennoch erlebt man als Glaubender, dass die eigenen Gedanken, Gefühle und Entscheidungen oft in alten Bahnen laufen. Das zeigt die Spannung, in der wir leben. Christus wohnt in unserem Geist, aber unsere Seele, unser Denken, Fühlen und Wollen, ist noch stark von Gewohnheiten, Prägungen und natürlichen Reaktionen bestimmt. So entsteht die Erfahrung, dass der Herr zwar in uns ist, aber sich nicht selbstverständlich in allen Bereichen unseres Inneren ausdrückt. Der Geist ist wie ein heiliger, reicher Raum, während Teile der Seele noch in einem anderen Klima leben. Gottes Ziel endet nicht bei dieser inneren Spaltung. Der Sohn ist in uns gekommen, um sich auszubreiten. Der Geist soll nicht wie ein verschlossener Schatz in uns liegen, sondern wie eine Quelle, die sich Bahn bricht. Wenn Christus beginnt, unsere Gedanken zu berühren, verändert sich unsere Sicht auf Menschen und Situationen. Sein Licht stellt in Frage, was wir über uns selbst glauben, was wir für wichtig halten, wem wir vertrauen. Wenn er unsere Emotionen durchdringt, gewinnt seine Liebe Gestalt in unseren Reaktionen, sein Frieden mildert die inneren Stürme, sein heiliger Hass gegen das Böse schärft unser Empfinden für das, was uns von ihm wegzieht. Wenn er unseren Willen erreicht, verlieren trotziges Festhalten und stures Vorwärtsdrängen an Kraft, Entscheidungen reifen mehr aus einem inneren Einverständnis mit ihm als aus selbstständigem Kalkül. Wenn der erstgeborene Sohn sich so in den vielen Söhnen ausbreitet, nimmt eine verborgene Verwandlung Gestalt an. Äußerer Glanz oder bloße Frömmigkeit sind nicht das Kennzeichen dieser Entwicklung, sondern eine wachsende Übereinstimmung mit dem inneren Christus. Nicht alles wird damit leicht, manche Konflikte verschärfen sich sogar, weil alte Muster und neues Leben nicht zueinander passen. Doch die Richtung ist tröstlich: Der, der in unserem Geist wohnt, bleibt nicht eingesperrt. Er sucht die Räume unserer Seele auf, auch dort, wo es dunkel, verletzt oder widerspenstig ist. Seine Gegenwart wird nicht durch unsere Unreife aufgehoben. Gerade das Wissen darum gibt eine stille Zuversicht: Der, der mit unserem Geist eins geworden ist, wird seinen Weg in unser Inneres finden, bis sein Denken, Fühlen und Wollen immer mehr unser eigenes durchdringt. Der Herr sei mit deinem Geist. Die Gnade sei mit euch. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist. Christus wohnt nicht weit entfernt über deinem Leben, sondern im tiefsten Kern deiner Person, deinem Geist. Auch wenn deine Gedanken, Emotionen und Entscheidungen ihm noch nicht immer entsprechen, ist der Sohn Gottes nicht fern und nicht passiv. Seine stille Gegenwart in deinem Geist ist die beständige Quelle dafür, dass er sich in deine Seele ausbreiten und deine inneren Muster verwandeln kann. Diese Gewissheit bewahrt vor Resignation zwischen der verborgenen Realität, Christus in mir und der sichtbaren Entfaltung seines Lebens liegt ein Weg, den er selbst mit dir geht. Das Gesetz des Lebens, Christus, der sich automatisch in uns ausbreitet. Wenn die Bibel vom Gesetz des Lebens spricht, denkt sie nicht an einen neuen Katalog von Geboten, sondern an eine stille, innere Wirksamkeit des göttlichen Lebens selbst. In der Schöpfung hat jede Lebensart eine ihr eigene Gesetzmäßigkeit, ein Apfelbaum muss nicht belehrt werden, Äpfel zu tragen, und er wird keine Feigen hervorbringen. In ihm wirkt eine innere, unveränderliche Regel, die ohne äußeren Druck das hervorbringt, was seiner Art entspricht. In ähnlicher Weise beschreibt Jeremia den neuen Bund, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Dieses Gesetz ist kein äußerlicher Maßstab, der uns von außen antreibt, sondern Gottes eigenes Leben, das als eine innewohnende Regel in unser Inneres eingeprägt wird. In der vorhergehenden Botschaft haben wir darauf hingewiesen, dass das Gesetz des Lebens einfach Christus selbst ist. Der Christus, der in unserem Geist wohnt, ist unser Leben. Was ist dann das Gesetz des Lebens? Es ist das Wirken des Lebens. Ein Gesetz ist eine unveränderliche, automatisch wirkende Regelung. Der Hebräerbrief spricht von Gesetzen, die Gott in den Sinn und auf das Herz schreibt, um deutlich zu machen, dass dieses eine göttliche Gesetz des Lebens sich in verschiedene innere Bereiche ausbreitet. Wo Christus in unserem Geist wohnt, beginnt sein Leben zu funktionieren. Dieses Funktionieren ist das Gesetz des Lebens. Es ist, wie es einmal formuliert wurde, eine unveränderliche, automatisch wirkende Regelung in unserem inneren Menschen. Es zeigt sich in den feinen Empfindungen des Geistes, ein Wort, das wir sagen wollten, stockt auf einmal, ein Plan, der eben noch selbstverständlich schien, bekommt einen Schatten, eine Last für einen Menschen wächst, die wir uns nicht vorgenommen haben. Äußerlich ist nichts Spektakuläres geschehen, aber innerlich hat das Leben reagiert und uns ausgerichtet. Dieses innere Gesetz wirkt nicht hart und mechanisch, sondern in einer Mischung aus Klarheit und Sanftheit. Es regelt uns, indem es uns in Einklang mit Christus bringt. Wenn unser Denken in alte Bahnen zurückfällt, meldet sich ein innerer Widerhall, der nicht aus schlechtem Gewissen allein stammt, sondern aus dem Leben, das in uns eine andere Richtung kennt. Wenn unsere Emotionen in Bitterkeit, Neid oder Selbstmitleid abgleiten, erleben wir nicht selten eine leise Unruhe, die uns von innen her von solchen Regungen wegzieht. Wenn unser Wille sich verhärtet, verlieren wir inneren Frieden, bis wir den Weg des Lebens wieder aufnehmen. In all dem arbeitet nicht ein äußerer Gesetzgeber an uns, sondern der inwohnende Christus, der als Gesetz des Lebens in unseren inneren Teilen wirksam ist. Diese Wirkweise bringt eine große Entlastung. Christen stehen oft unter dem Druck, sich selbst mühsam in ein christliches Bild zu formen, bessere Vorsätze, strengere Disziplin, verfeinerte Techniken. Das Gesetz des Lebens zeigt einen anderen Weg. Es macht uns nicht passiv, aber es verlagert den Schwerpunkt. Verwandlung geschieht nicht vor allem durch äußere Formung, sondern durch das fortgesetzte Wirken des Lebens, das bereits in uns wohnt. Das bedeutet nicht, dass unser Wille überflüssig wäre, vielmehr lernt der Wille, auf die Regungen dieses inneren Gesetzes zu antworten. Wo wir diesem stillen, aber kraftvollen Wirken nicht dauerhaft widerstehen, prägt es uns Schritt für Schritt dem Bild des Sohnes an, von dem Paulus sagt, dass wir ihm gleichgestaltet werden sollen, damit er unter vielen Brüdern der Erstgeborene sei. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Weil er die, die er vorher erkannt hat, auch vorherbestimmt hat, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu sein, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Das Gesetz des Lebens in dir ist Christus selbst, der als innewohnendes Leben sanft, aber beharrlich in deinen inneren Teilen wirkt. Es nimmt dir den Druck, dich aus eigener Kraft in ein christliches Ideal zu formen, und lädt dich zugleich ein, auf die leisen Regungen dieses Lebens zu achten. In dem Maß, in dem du seinen inneren Regulierungen nicht ausweichst, sondern ihnen Raum gibst, wird dein Denken, Fühlen und Wollen unmerklich, aber real dem Bild des erstgeborenen Sohnes angeglichen. Herr Jesus Christus, danke, dass du als Sohn Gottes in meinen Geist gekommen bist und in mir als Leben wohnst. Danke, dass du dich selbst als Gesetz des Lebens in meine inneren Teile hineinschreiben willst, bis mein Denken, Fühlen und Wollen von dir durchdrungen ist. Öffne mein Herz immer wieder neu für dein leises Wirken in mir und befreie mich von allem äußerlichen, toten Vertrauen auf Formen und bloße Lehren. Lass dein Leben in mir wachsen, mich verwandeln und mich deinem Bild gleichgestalten, damit dein Vater in meinem Alltag einen klaren Ausdruck seines Sohnes findet. Stärke in mir die Gewissheit, dass du das gute Werk, das du begonnen hast, auch vollenden wirst. Fülle mich mit Hoffnung und Ruhe in deinem Wirken. Amen.